ARD Sounds.
SWR aktuell. Infodate am Abend.
Mit Ralf Hecht. Guten Abend. Außenminister Johann Wadephul hat die Schließung der drei Goethe-Institute in Russland bedauert. Bei einem Treffen mit seinen französischen und polnischen Amtskollegen sagte er:
Ich bedauere, dass Russland diesen Schritt gegangen ist und das Goethe-Institut schließen wird. Das Goethe-Institut hat auch in Russland eine wichtige Funktion als Kulturbrücke übernommen und wir wären bereit gewesen, das fortzusetzen. Und ich glaube, es wäre auch richtig gewesen, das fortzusetzen, weil wir zwischen den Menschen in Russland und in Deutschland grundsätzlich immer ein gutes Verhältnis hatten und auch ein freundschaftliches Verhältnis hatten.
Außenminister Johann Wadephul. Die Schließung der Goethe-Institute sei für die Menschen in Russland inzwischen kein großer Verlust mehr, sagt Jens Siegert, der von 2016 bis 2021 Leiter des Goethe-Instituts in Moskau war.
Die wesentlichen Tätigkeiten des Goethe-Instituts konnten schon deshalb nicht mehr gemacht werden, nicht weil das Goethe-Institut eben nicht als unerwünschte Organisation gebrandmarkt war, sondern weil man über viele Sachen in Russland einfach nicht mehr öffentlich sprechen und reden kann. Das ist dann strafrechtlich bewährt. Man kann nicht über den Krieg reden, weil jede Meinung, die anders ist als die offizielle Meinung, da kann man verfolgt werden, dafür kann man in den Knast kommen. Deswegen hat das Goethe-Institut auch all diese Sachen nicht mehr angeboten, zum Schutz der eigenen Mitarbeiter, aber auch zum Schutz der Leute, die da eventuell gekommen wären.
Jens Siegert, früher Leiter des Goethe-Instituts in Moskau. Zwei Angriffe auf die Stromversorgung und das in kurzer Zeit. Wer steckt dahinter? Die Ermittlungen laufen und die Diskussionen über Konsequenzen sind in vollem Gang. Die Grünen werfen dem Bundesinnenminister vor, sich zu viel Zeit zu lassen mit einer zentralen Verordnung. Birte Sönnigsen.
Das Bundesinnenministerium stuft die kritische Infrastruktur in Deutschland schon länger als grundsätzlich stark gefährdet ein. Nicht erst seit den jüngsten Angriffen auf das Stromnetz. Im März ist ein Gesetz in Kraft getreten, das für besseren Schutz von Wasserwerken, Stromleitungen, Krankenhäusern oder Pipelines sorgen soll. Betreiber von kritischer Infrastruktur werden mit dem Gesetz verpflichtet, Vorgaben zu erfüllen, wie sie sich gegen Angriffe, Spionage oder die Folgen des Klimawandels schützen. Allerdings fehlt noch eine zentrale Verordnung aus dem Bundesinnenministerium, die viele Details regelt und auch genauer festlegt, welche Unternehmen und Betreiber zur kritischen Infrastruktur zählen.
Johannes Rundfeld ist einer der Gründer und Sprecher der AG Kritis oder auch kritische Infrastruktur. Aus seiner Sicht braucht es mehr Regulierung, schlicht weil die Unternehmen der kritischen Infrastruktur von sich aus oft nicht genug unternehmen würden, obwohl sie ihre Schwachstellen kennen.
Jeder Betreiber weiß selbst ganz gut, an welchen Stellen er Infrastruktur hat, die vielleicht nicht so gut geschützt ist. Die Betreiber wissen auch, wo es so kleine Pumpenhäuschen gibt, die vielleicht ein veraltetes Schließsystem haben oder wo der Zaun nicht hoch genug ist oder wo eine Lücke in der Kameraüberwachung ist. All diese physischen Sicherheitsthemen müssen gemeinsam angeschaut und insgesamt bewertet werden und dann müssen die Fehlstellen korrigiert werden.
Außerdem muss aus seiner Sicht das Thema Drohnenabwehr mit ins Kritis-Dachgesetz. Hier habe vor allem die Union gemauert. Jetzt aber die Drohnenabwehr an Unternehmen auslagern zu wollen, sei der falsche Weg.
Eine Drohne abzuschießen ist aus unserer Sicht eine hoheitliche Aufgabe, eine Aufgabe, die auch Risiken und Gefahren birgt, denn die Drohne muss irgendwo niederkommen, das Geschoss, das verwendet wurde, muss auch irgendwo niederkommen. In beiden Fällen sind Leib und Leben gefährdet. Entsprechend sind solche Maßnahmen nicht durch private Unternehmen zu ergreifen, sondern durch hoheitliche Kräfte, namentlich der Polizei.
Johannes Rundfeld von der AG Kritis im Gespräch mit dem Bayerischen Rundfunk. Die SPD-Bundestagsfraktion spricht heute und morgen in Berlin über ihre wichtigen Themen im Herbst. Es geht unter anderem um die Frage, wie man die Wirtschaft krisensicherer machen kann oder wie man mit KI umgehen soll. Effi Seibert.
Das, was bei dieser Klausur mit für das größte Interesse gesorgt hat, soll völlig unter Ausschluss der Öffentlichkeit stattfinden. Der Auftritt des Komikers Harpe Kerkeling. Der wird vor der SPD-Fraktion eine sehr ernst gemeinte Rede halten zum Thema Demokratie und Toleranz. Harpe Kerkeling selbst will dazu bisher auch nichts sagen. Im weiteren Verlauf dieser Klausur geht es zum Beispiel darum, dass die SPD stoppen möchte, dass Mineralölkonzerne an den Tankstellen Riesengewinne mit der Krise machen, während Verbraucher unter hohen Spritpreisen Spritpreisen leiden. Ein Spritpreisdeckel oder auch eine Übergewinnsteuer sollen vorwärts gebracht werden. Das Kartellamt soll die Machtstrukturen der Mineralölkonzerne auf dem Markt prüfen.
Und nach dem Hitzesommer diskutieren die Abgeordneten auch über mehr Klimaschutz. Passend dazu kommt heute eine Studie des Helmholtz-Zentrums für Geoforschung in Potsdam. Der zufolge leiden Deutschland und Europa unter einem wachsenden Wasserdefizit. Satellitendaten belegten, dass die Wasserspeicherung im Boden seit 2015 deutlich nachgelassen habe, so die Forscher. Die Niederschlagsmengen wären zwar nicht zurückgegangen, wegen der höheren Temperaturen habe aber die Verdunstung zugenommen. Im Vergleich zum langjährigen Mittel würden 25 Milliarden Tonnen Wasser fehlen. Grund zur Sorge sei auch, dass die Folgen der Hitzewellen in diesem Sommer in der Studie noch nicht berücksichtigt wurden.
Fokus Südwest.
Ums Wasser ging es heute auch in Koblenz beim sogenannten Rheintag. Holger Schüttrumpf, Leiter des Instituts für Wasserbau an der RWTH Aachen, sagt, dass sich die Bundesregierung und auch die Länder beim Thema Niedrigwasser noch mehr anstrengen müssen.
Wir müssen davon ausgehen, dass wir diese Situation, wie wir sie jetzt gerade erleben, häufiger erleben. Und wenn wir an die Auswirkungen des Klimawandels denken, dann müssen wir davon ausgehen, dass sich das Ganze wahrscheinlich noch verschärfen wird. Das heißt, wir brauchen alle Anstrengungen, um dieses Gut Wasser, was wir alle benötigen, bestmöglich auch zu verteilen. Von der Nutzung als Wasserstraße bis hin natürlich zur Nutzung des Wassers, zum Beispiel für Bewässerungszwecke oder auch für die Trinkwasserversorgung.
Holger Schüttrumpf, Leiter des Instituts für Wasserbau an der RWTH Aachen. Der Bildungsausschuss des Rheinland-Pfälzischen Landtags hat heute einen schwierigen Punkt auf seiner Tagesordnung, die Carolina-Burger-Realschule Plus in Ludwigshafen. Die solle komplett neu aufgestellt werden. Das kündigte Bildungsministerin Ute Eiling-Hüttig an. Unter anderem sollen der Schulleiter abgeordnet, ein weiteres Mitglied der Schulleitung und eine Lehrkraft versetzt werden. Petra Wagner.
Neben den Versetzungen werde auch beim Verwaltungsgericht Mainz auf Auflösung des amtierenden Personalrats wegen der Gefährdung des Schulfriedens geklagt. Daneben kündigte Eiling-Hüttig Hilfsangebote für Lehrkräfte und Schulleitung an. Zudem solle der Abschlussjahrgang gezielt gefördert und unterstützt werden. Die Kinder und Jugendliche hätten einen Anspruch auf einen guten Unterricht. Sie sollen wieder stolz auf ihre Schule sein, sagte Eiling-Hüttig. Die Carolinaburger Realschule machte in den vergangenen Monaten immer wieder Schlagzeilen. Es gab Polizeieinsätze wegen Gewalt und Vandalismus. Zudem gilt das Lehrerkollegium in Teilen als sehr zerstritten.
Gestern haben wir hier über die Alphaville-Ausladung durch die Veranstalter des Glücksgefühle-Festivals berichtet. Heute nun offenbar die Kehrtwende. Wie die Bild-Zeitung berichtet, haben sich die Veranstalter nach den hitzigen Diskussionen bei Alphaville dafür entschuldigt, dass sie die Band wegen ihrer politischen Äußerungen ausgeladen hatten. Rosa Omenaka.
Alphaville-Sänger Marian Gold hatte sich auf Konzerten zuletzt immer wieder für Demokratie und Menschenrechte und gegen die AfD stark gemacht. Die Veranstalter räumten nun gegenüber der Zeitung ein, mit der Ausladung einen Fehler gemacht zu haben. Meinungsfreiheit sei das höchste Gut, das wir in Deutschland hätten. Die Festivalmacher hatten zuvor erklärt, jegliche politische Äußerung auf der Festivalbühne auf dem Hockenheimring nicht dulden zu wollen.
In Baden-Württemberg wurden bis Ende August mehr als 2000 Nester von asiatischen Hornissen gemeldet. Vor einem Jahr war es nicht einmal die Hälfte. Margareta Holzreiter.
Zum einen breitet sich die asiatische Hornisse immer weiter in den Osten Baden-Württembergs aus. Ursprünglich wurden die Insekten ja über Frankreich, also aus dem Westen, zu uns eingeschleppt. Zum anderen könnte es aber auch sein, dass immer mehr Menschen die invasiven Hornissen erkennen und die Nester deswegen melden. Das sagt das Landwirtschaftsministerium. Dieses Melden ist auch wichtig, denn die Insekten können unseren heimischen Bienen gefährlich werden. Fürs Entfernen dieser Nester, die bis zu einem Meter breit werden können, gibt's übrigens Geld vom Land.
Und dann war da noch
die Frage, was das heißt, nied- und nagelfest. Bekanntlich wird ja alles geklaut, was eben nicht nied- und nagelfest ist. Ist ein Baum nied- und nagelfest? Oder 10 Bäume, 100 oder 300? Offenbar nicht, denn Unbekannte haben in Eschbronn im Kreis Rottweil rund 300 Baumstämme mit einem Marktwert von rund 15.000 Euro gestohlen. Wie die Polizei mitteilte, lagerten die zum Abtransport bereitgelegten Stämme in einem Waldstück hinter dem Friedhof. Aber wenn man mit drei Lastzügen anrückt, so zumindest die Schätzung der Polizei, was ist dann noch nied- und nagelfest?
Das SWR Aktuell Infodate. Morgens, mittags und abends. Jetzt abonnieren in ARD Sounds. Diesen Podcast hörst du am besten in ARD Sounds.